Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 147. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staudt und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Mein Interviewgast ist heute Laura Paco, die erste Winzerin aus der Schweiz, die ich für Genuss im Bus ans Mikrofon hole. Laura lebt und arbeitet in Fechy am Genfersee im Weinbaugebiet Waadt. Sie hat zwar gerade erst den elterlichen Betrieb übernommen, doch bereits mit ihren ersten Jahrgängen zeigt sie Flagge. Die Kollektion präsentiert sich noch einmal präziser, fokussierter und puristischer. Chichi und Primborium waren auch die Sache ihres Vaters Raymond nicht. Nun aber hat Laura ihre Weine von den letzten Resten, die sie noch an Überflüssigem mit sich trugen, befreit. Auf diese Weise, abgespeckt und reduziert, haben sie eine Strahlkraft gewonnen, die sie über alles stellen, das ich je aus dieser Gegend im Glas hatte. Und als wäre das für den Staat nicht längst genug, setzt Laura mit der Öffnung des Conservatoire Mondial du Chasselas noch eins drauf. Das Kooperationsprojekt mit der Forschungsanstalt Agroscope unterstützt sie mit enormem Engagement, nicht zuletzt, weil ihr die Terroirs ihrer Heimat und der hier seit Jahrhunderten heimischen Rebsorte Chasselas so sehr am Herzen liegen. Es geht ihr um die Rettung der großen Klonenvielfalt beim Chasselas, um die Beantwortung der Frage, welche Klone an die Bedingungen der Weinbergslagen rund um Fechy am besten angepasst sind und zugleich gute Eigenschaften mitbringen, die Herausforderungen des Klimawandels zu parieren. Ihre Begeisterung für den Chasselas kommt von Herzen und sie ahnt, da bin ich mir ganz sicher, dass sie ihm ähnlich ist. Gemeinsam haben beide eine unaufdringliche, ja quellwasserklare Fröhlichkeit. Leicht könnte man sie unterschätzen. Doch stammt der Chasselas von einem großen Terroir und hat er einige Jahre der Flaschenreife hinter sich, entwickelt er eine zunächst für unvorstellbar gehaltene Größe, eine von der Mineralität gleichsam dynamisierte Komplexität. Lauras familiären Kontext im Hinterkopf prophezeie ich auch ihr eine große Zukunft. Aber genug der Vorrede. Bühne frei nun für die Protagonistin der heutigen Episode von Genuss im Bus. Bühne frei für Laura Paco vom Waadter Weingut La Colombe. Los geht's. So, hallo liebe Laura. Herzlich willkommen hier im Podcast Genuss im Bus und viele, viele Grüße an den Genfersee.
Guten Tag.
Du lebst und arbeitest im Weingut La Colombe in der Schweiz, im Weinbaugebiet Waadt und dort nicht weit vom Genfersee. Ich habe dich vor 2 Jahren, glaube ich, mal besucht und du hast mir die Weinberge gezeigt, das Weingut. Und es ist eine traumhafte Lage, eine traumhafte Atmosphäre, in diesen Weinbergen zu stehen, zu wandern und auf den Genfersee zu gucken. Kannst du das genießen, auch wenn du da tagtäglich zu Hause bist?
Ja, sicher. Ich genieße es. Jeden Tag es ist es ein bisschen anders. Das Licht ist anders und wir genießen noch.
du hast Familie, ne?
Ja, genau. Ich übernehme den Betrieb, so ich arbeite mit meinen Eltern und ich habe auch 2 Töchter.
Okay. Mir ist aufgefallen, als ich mich in den letzten Wochen mal ab und zu mit dem Schweizer Wein beschäftigt habe, dass ja auf der einen Seite das ja kein unbedeutendes Weinland ist mit nicht ganz 15.000 Hektar Rebland. Also ist es ungefähr, sagen wir mal, um eine grobe Zahl zu nennen, so groß wie hier in Deutschland das Weinbaugebiet Baden. Und immerhin doch 5-mal so groß wie der Rheingau. Knapp 5-mal so groß wie der Rheingau. Und trotzdem, wenn man hierzulande auch weininteressierte Menschen mal fragt nach dem Schweizer Wein, dann kriegt man eine Antwort, wie bitte? Schweizer Uhren kenne ich, aber Schweizer Wein? Käse ist auch bekannt, aber Schweizer Wein, den kennt eigentlich niemand. Woran liegt das?
Es ist alles richtig, was du gesagt hast. Und die größte Sache ist, dass wir exportieren sehr wenig. Wir trinken alles, was wir produzieren. Wir müssen importieren ungefähr 60% von der Konsumation hier in der Schweiz. So, deshalb denke ich, wir sind nicht so bekannt im Ausland. Das
Okay.
wäre die erste Sache. Und vielleicht die zweite Sache ist, dass die Produktion ist am meisten in Wallis und nachher in Waadtland. Und die dritte größte Fläche ist in Genf. So alles in die Westschweiz. So, voilà.
Okay. Und das ist Westschweiz heißt meistens ja im Grunde genommen auch Französisch, französische Sprache, ne?
Genau.
Ja, du hast gesagt, von den, ich glaube, ihr konsumiert 300 Millionen Liter im Jahr. Davon produziert ihr selbst ja nur, du hast es gesagt, ein Drittel, ne? Das wären 100 Millionen etwa, die ihr selbst produziert. 200 Millionen Liter müsst ihr importieren. Okay, dann sagst du dann bleibt ja gar nichts, ne, für den Export. Wenn ich hier nach Deutschland gucke, wir importieren ja auch eine ganze Menge zusätzlich zu dem Wein, den wir hier selbst produzieren. Und trotzdem wird natürlich auch viel Wein exportiert. Es gibt Weingüter bei uns im Rheingau, noch mehr an der Mosel, zum Teil auch Süßweinproduzenten, die mehr als die Hälfte der Produktion exportieren.
Es ist richtig. Vielleicht auch hier haben wir viel Privatkunde. So wir haben, mein Großvater hatte alles zu Privatkunde verkauft. Und vielleicht ist es etwas ein bisschen neu, diese Idee von Wiederverkäufer und ein bisschen Export zu machen. Bei uns, es geht wirklich los seit vielleicht 15 Jahren oder so. So es ist schon etwas ein bisschen neu für uns. Und ja, voilà. Ich kann nicht wirklich mehr erklären davon.
Ja, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kommt mir noch in den Sinn, dass das möglicherweise auch was mit dem Preisniveau zu tun hat. Preisniveau insofern, weil ich glaube, die Produktionskosten, die Arbeitskosten, all das ist in der Schweiz relativ hoch. Und um sich mit den Preisen, die man in der Schweiz selbst erzielen kann, wenn man die gleichen Preise im Ausland erzielen will, muss man sich, glaube ich, auch schon sehr anstrengen, ne?
Vielleicht,
Ja.
aber es ist immer ein bisschen lustig, weil die Schweizer Wein, ich würde sagen, es ist zwischen 10 und vielleicht 40 Franken.
Ja.
Und so, es ist richtig, es ist nicht so billig, aber es ist auch nicht so teuer wie einige Weine in der Welt.
Ja. Also mein Eindruck will ich dir sagen. Ich finde, der Einstiegslevel, Preislevel ist relativ hoch. Also wenn man einfache Weine sucht, muss man da in der Schweiz schon relativ viel Start Knete hinlegen, aber auf der anderen Seite kriegt man in dem qualitativ Top-Segment Weine für vergleichsweise gutes Geld.
Genau, es ist genau so.
So ist es, ne? Ja. Ja, also 1,5% wird exportiert. Wenn ich auf die Schweiz gucke, du hast ja gerade gesagt, die Westschweiz, das ist französisch, da haben wir vor allen Dingen Wallis, Waadt und Genf. Da ist das Wallis das größte Gebiet, ne?
Ja, ein Drittel von der Produktion ungefähr.
Ja, okay. Und dann haben wir ja noch andere Schweizer Gebiete. Wenn wir mal die Westschweiz wegnehmen, dann haben wir noch die Deutschschweiz. Das ist, glaube ich, das zweitgrößte große Gebiet.
Richtig.
Bündner Herrschaft und die Region rund um den Bodensee und Zürich, ne? Diese Ecke ist das. Und dann haben wir noch das Tessin mit viel Merlot vor allen Dingen.
Genau.
Was ist in der Schweiz, welche beiden Rebsorten sind die wichtigsten?
Die ganze Schweiz ist der Pinot Noir, die wichtigste Traubensorte mit ungefähr 32%.
Okay.
Und für die Weißweine, es ist Chasselas, genau,
Schassler.
mit 30%, so etwas.
Okay, okay. Das würde bedeuten, wenn ich es umrechne, dann sind das über 4000 Hektar Pinot und knapp 4000, 3800 vielleicht Schassler. Okay, so
Und die
ungefähr.
dritte Sorte ist Gamay mit
Gamay.
vielleicht weniger als 10%. Und
Okay.
so, es macht schon
Ja.
ungefähr 70% von der Traubensorte in der Schweiz.
Gamay wird vor allen Dingen wo angebaut?
Ein bisschen überall in Wallis, in Waadtland, ja, ein bisschen überall. Auch bei uns.
Okay, auch bei euch. Aber bei euch ist ja ganz klar, Chasselas die Nummer eins, oder?
Genau. Wir sind wirklich ein weißes Gebiet.
Ich habe ja vorhin angedeutet, in der Anmoderation, Genfer See ist in Blickweite. Wenn man sich dann ein bisschen hochschwingt, sieht man, wenn man so nach Norden guckt, Nordwesten guckt, das Juragebirge, oder?
Genau, wir sind wirklich inzwischen von Jura und die Berge, ja.
Okay, und das
Alpenberg.
heißt doch auch irgendwas bestimmt fürs Klima oder fürs Mikroklima.
Aber der See ist ziemlich groß, hein? So, es ist wie ein semi-kontinentales Klima, so im Vergleich mit Wallis, wo es ist wirklich ein Valais. Haben wir weniger Unterschied zwischen Winter und Sommer, zwischen die Nacht und die Tag. So, es ist wirklich ein bisschen temperiert. So kann man sagen. Und auch haben wir ziemlich viel Pinot Noir. Und wenn wir vergleichen mit Burgund, das ist ziemlich nah, wir sind ein bisschen mehr Süd im Vergleich mit Burgund, aber wir ernten ungefähr eine Woche später. Und das wäre, weil wir sind ein bisschen höher. Wir sind zwischen 400 Meter bis fast 600 Meter hoch. So, es wäre ein bisschen auch etwas speziell in unserem Gebiet.
Okay, das heißt aber, Tag-Nacht-Unterschiede sind nicht so extrem.
Nicht so extrem wie in Wallis, wo es ist ein Valais,
Ja.
genau.
Wenn man etwas über die Weinproduktion lernt, dann lernt man meistens, dass große Tag-Nacht-Unterschiede positiv sind für die Bewahrung von Säure, für die Bildung von aromatischer Komplexität. Fehlt das dann euren Weinen?
Ich denke, es gibt schon Unterschied, vielleicht weniger kontinental als Wallis oder andere Regionen, aber es ist schon sehr interessant, zum Beispiel im Frühling, weil wir haben weniger Angst von Frost. Hier hatten wir nie Frühlingsfrost zum Beispiel. So, es wäre auch ein Vorteil. Und ja, wir haben andere, als wir ein ziemlich hoch sind. Und wir haben auch gute Wind, La Bise, das ist ein kalter Wind. Und so, es macht auch etwas gut mit Frost und auch mit Krankheit und so weiter. Es vermindert ein bisschen.
Aber der Chasselas ist keine besonders säurebetonte Sorte, oder?
No, es hat nicht so viele Säure. Und auch nicht so viele vielleicht Alkohol, so kann man wieder die Harmonie finden.
Okay. Und es ist auch keine von der Frucht her, von der Aromatik, keine laute oder
Es
extrovertierte
ist
Sorte,
richtig,
ne?
es ist mehr von Chardonnay als von aromatischen
Als
Sorte, genau.
Riesling, ja? Mehr Chardonnay
Genau.
als Riesling.
Genau. Mehr auf die Eleganz und die Textur auf der Mund, genau.
Und seid ihr ja, wir haben vorhin das Juragebirge genannt, nicht so super weit auch vom Weinbaugebiet Jura weg. Ja, französischer Jura, und bei euch gibt es da von der Weinstilistik Parallelen, Ähnlichkeiten?
Ja und nein. Weil dort ist es, ich denke, es gibt wieder ein bisschen mehr diese Unterschiede. Es ist mehr kontinental, Jura. Und dann ist es gibt so eine tiefe Tradition dort mit diesen oxidativen Wein auch.
Ja.
Auch wenn es nicht oxidativ ist, es gibt sicher einen speziellen Stil. Aber ich liebe Jura, so es ist trotzdem unsere Kultur. Die Malolaktisch machen wir und ouais, nicht so viel Intervention machen wir. Voilà. So es ist trotzdem richtig im Einsinn zwischen Burgund und Jura.
Kalkstein, dort haben wir eher Kalkmergel im Jura. Bei euch ist viel Kalk, ne? Kalkstein.
Ja, wir haben viel Lehm und Kalk. Ja, es war der Gletscher und es hat gemeldet. So, wir haben Moränen, sagt man. Und so, es kann viel wechseln im Vergleich mit wo ist was. Es gibt viele Unterschiede, aber die meistens ist Lehm und Kalk.
Okay. Was macht dieser Boden? Was ist sein Beitrag für die Arbeit im Weinberg für die Wachstums- und Lebensbedingungen der Rebstöcke?
Es ist sehr interessant, weil als wir noch viel Schössler haben, können wir vergleichen. Und hier in Waadtland, wir sprechen immer noch viel von wo wir trinken, mehr als die Traubensorte. Also wir trinken immer ein Dorf oder eine Parzelle. So es ist, wie du gesagt hast, nicht so eine aromatische, fruchtige Sorte. So wir müssen ein bisschen arbeiten auf etwas anderes. Und so ist der Terroir dann vielleicht wichtiger, weil es macht den Unterschied zwischen den verschiedenen Weinen. Vielleicht, wenn du mehr Ton hast, hast du mehr Körper und mehr Schulter. Wenn du ein bisschen mehr Kalk hast, hast du mehr Mineralität, es ist mehr vertikal, ne? Senkrecht oder so. Und das kannst du wirklich auf die Textur oder so fühlen.
Okay, also du fühlst es mehr über die Textur, als dass du es mit deiner Nase erschnuppern kannst.
Ja, mit der Nase ist das mit jünger Wein, ich denke, es ist schon schwierig zu
Okay.
fühlen.
Und
Vielleicht du hast eine Füllung von Meersäure, auch wenn mit Analytik
ja.
kannst du vielleicht nicht die Nummer sehen,
Ja,
aber
ja,
du
ja, ja,
kannst
ja.
etwas fühlen.
Das stimmt. Das habe ich gemerkt. Ich kenne ja deine Weine ganz gut und habe gemerkt, einerseits ist die analytische Säuregehalt ist nicht hoch und trotzdem fehlt sie nicht. Man hat nicht den Eindruck, dass es ein säurearmer Wein ist, sondern du hast die Lebendigkeit, vielleicht auch über die Mineralität.
Genau, für mich Mineralität ist ein bisschen Edelsäure oder so.
Ja.
Wenn du ein bisschen mehr trinken möchtest, es bedeutet, es ist nicht zu reich oder so.
Ja. Ja. Die Lacotte ist sozusagen ein Teil des Waadtlands, ne? Und das ist im Grunde deine Heimat. Da hast du und deine Familie die Weinberge. Aber das Waadtland besteht aus, ja, ich glaube, 5 oder 6 verschiedenen Gebieten. Da ist vielleicht das Gebiet Lavaux, weil es auch UNESCO-Weltkulturerbe ist, das bekanntere. Dann ist die Lacotte und dann erinnere ich mich noch an das Gebiet Chablais.
Genau, die drei Regionen heute.
Ja, okay. Wie würdest du sie unterscheiden?
Zuerst, es gibt le Rhône, la Rivière, der Fluss, sagt man. Und so, es ist Wallis. Und nachher am Ende von der Rhône, so zwischen Wallis und der See, gibt es Chablais. Es ist ziemlich steil. Und nachher kommt Lavaux, so hier es ist wirklich am See, direkt am See, sehr, sehr steil, so steil, dass sie müssen in Terrasse arbeiten. Und so es ist schwierig und sie sagen immer, sie haben drei Sonne, because es gibt die Sonne, es gibt die Wallung von der See und es gibt die Mauer
Die Trockenmauern.
und genau,
Ja.
so es, voilà. Und sie haben auch ein bisschen mehr Wasser als wir haben. Und dann, wenn du noch weiter auf dem See gehst, Richtung Genf, nach Lausanne, zwischen Genf und Lausanne, hast du La Côte. Und hier ist es schon steiler, aber nicht so steil wie Lavaux. So, wir können schon in Richtung von de la Pente, in Richtung vom See pflanzen, keine Terrasse. So, es macht schon
Macht einen
einen
Unterschied.
Unterschied.
Das heißt, Lavaux ist wahrscheinlich ausschließlich Handarbeit.
Genau. Und schwierig mit der organischen Kultur, weil die Bodenarbeitung ist schwierig. Genau.
Okay. Ah ja, okay. Das heißt, der Anteil von Bioweingütern ist im Labor nicht so hoch wie bei euch?
Genau. Nicht so hoch. Und bei uns können wir mit kleinen Traktoren arbeiten. Wir haben ein bisschen breiter gepflanzt. Die Generation von meinen Eltern haben ein bisschen breiter gepflanzt, damit sie können mit kleinen Traktor fahren. Voilà. Es wäre ein bisschen zu gefährlich, mit einem Enjambeur zu fahren, weil der Schwerpunkt ist zu hoch. Voilà, jeder Gebiet. Und wir sind auch nicht so nah von der See. Lavaux ist wirklich steil im See und wir sind ein bisschen weiter. Inzwischen gibt es
Absolut.
ein bisschen
Ja.
Landwirtschaft. So.
Ja, wenn man an Lavaux vorbeifährt, allein schon mit dem Auto, dann ist das schon sehr beeindruckend, ne? Das ist schon
Sehr schön.
zum auf die Knie fallen. Und es gibt ja da auch ein paar ganz berühmte Desailly und so weiter, Calama, also ganz berühmte
Appellation.
Lagen, ja. Ich kann mich erinnern an eine Zeit, da war die La Côte, also eure Ecke rund um Lausanne, weniger geschätzt. Wenn ich da so noch an die 80er, 90er Jahre denke, dann hatte man nicht den Eindruck, das ist eine Quelle für richtig gute, seriöse Weine. Das hat sich zum Glück geändert, oder?
Ouais, Lavaux hat immer ein bisschen Schatten für La Côte gemacht. Ich denke, es hat wirklich geändert und auch war dank zu dem biologischen Anbau und auch, dass wenn es schwierig ist, die Winzer müssen Lösungen finden, um weiter Wein zu machen. Ne? So, wenn es ein schwieriger Gebiet ist, sind oft die Winzer mehr dynamisch. So, ja. So, jetzt, es ist wirklich ein spannendes Gebiet und auch mit der Klimaerwärmung. Vielleicht ist es noch ein bisschen kühler bei uns und wir haben immer noch genug Wasser. Und ich denke, heute, es zählt dann, es ist wichtig.
Du hast mir damals gesagt, dass du sehr viel Hochachtung und Respekt vor deinem Papa hast, weil der in einer Zeit sich in diesem Gebiet für den biologischen Weinbau entschieden hat, wo viele andere das noch längst nicht auf dem Schirm hatten und ja, er sogar möglicherweise ein Stück weit auch belächelt wurde für diesen Weg, den er dann angeschlagen hat. Er hat sogar vermieden, groß drüber zu reden. Erzähl mir doch nochmal oder erzähl uns nochmal den Hörerinnen und Hörern, was du da erinnerst an diese Zeit, was er dir erzählt hat.
Oh, ich bin glücklich. Meine Eltern haben schon in 99 mit biodynamisch angefangen. Und am Anfang, es war nicht wirklich für die Natur oder so. Es war wirklich für das Geschmack von Wein, weil sie hatten Weine probiert und sie haben gesagt, wow, ich habe eine große Emotion hier und hier. Warum? Und sie haben wirklich gesucht mit anderen Kollegen, anderen Winzer. Und so, sie sind mit biodynamisch gekommen. So. Und ja, es war nicht so einfach, weil es war schwierig, die Präparate zu finden und auch das Savoir-faire zu wissen. Und es war schon ein bisschen Angst und die Maschinen und wie kann ich das machen. So, wenn ich zurückgekommen bin, ist auch schon alles bereit, wie kann ich sagen. So, ja, ich bin sehr glücklich und ich denke, es macht auch unsere Arbeit sehr interessant, weil es ist endlos. Wir suchen immer etwas. Es ist kein Rezept. Und wir denken immer, was ist das Leben? Ja, so, es ist wirklich spannend. Es macht auch die Menschen wichtig, kann ich sagen. Ja, die Interpretation von den Jahrgang und so weiter. Es macht auch die Arbeit spannend.
Wenn du dir die Weinberge, die Rebanlagen von euch anschaust, die biodynamisch bewirtschaftet sind, und dann guckst du dir mal die Rebanlagen der Nachbarn an, die vielleicht nicht biodynamisch, die vielleicht noch konventionell arbeiten, was ist anders?
Es freut mich, weil es gibt mehr und mehr Leute, die arbeiten im biologischen Anbau. So, es freut mich sehr. Und im Moment letztes Jahr, es war sehr trocken und dieses Jahr wieder. Und ich denke, die Leute, die fangen jetzt, die haben vielleicht schon seit 2, 3, 4 Jahren Probe gemacht. Und bei uns, ja, ich denke, jetzt müssen wir auch ein bisschen weiter überlegen, weil es ist fast ein bisschen zu, wir haben vielleicht nicht mehr genug Kraft. Unsere Rehberge, sie brauchen auch ein bisschen Hilfe, um gesund zu bleiben, oder, würde ich sagen. Aber dann sind auch ein bisschen unsere Blätter früher reif, ne? Die sind ein bisschen früher gelb. Wir suchen immer die Harmonie, so nicht zu viel Ertrag, hein? Natürliche, nicht zu viel Ertrag, auch solche Sachen, aber auch die Rebberg muss gesund sein und sie muss nicht zu schwach sein. Oder? Und ich denke, jetzt müssen wir ein bisschen mehr aufpassen, vielleicht mit diesem trockenen Jahrgang. Ich habe das Gefühl, vielleicht haben wir ein Risiko, zu schwach zu sein.
Du hast gesagt, jetzt 2023, also der aktuelle Jahrgang ist bei euch trocken. Habe ich das richtig gehört?
22 war sehr trocken, aber jetzt sind wir auch ziemlich trocken.
Trocken tatsächlich.
Ja.
Oh, bei uns ist viel Regen gefallen.
Aber glücklich. Aber eigentlich es ist trocken, weil wir sind auch nicht so gewöhnt. Normalerweise sind wir wirklich eine Region, wo wir müssen ein bisschen aufpassen für falsche Meldau und echte Meldau. Und dieses Jahr, ich weiß, ist im Mai, es war viel Wasser, aber nachher es war nicht so viel, fast nichts. Und wir geben kein Wasser zu die Rehberg, weil die Wurzeln müssen sich gewöhnen.
Verstehe. Wenn ihr die letzten Jahre, vielleicht sogar das letzte Jahrzehnt, mal Revue passieren lasst, ist da schon viel vom Klimawandel zu spüren?
Ich denke, aber auf einer Seite, ich würde sagen, wie ich habe gesagt, für unser Gebiet, es ist nicht noch schlimmer, weil vorher war Schössler ein bisschen, weil Schössler hat nie zu viel Alkohol. So, es ist ein wirklicher Vorteil, aber vorher, es hatte nicht genug Alkohol vielleicht, so, es war ein bisschen schwierig. Wir waren 10,5, eine kleine 11, voilà. So heute ist das ein bisschen anders. Ne? Jedes Jahr haben wir genug, es ist nicht kein Thema mehr.
Wie viel? 12?
11,5, 12, 12,5, voilà. Auch eine sehr frühe Jahrgang wie letztes Jahr. Wir sind 12,5 oder so. Es geht nie so hoch wie Sauvignon Blanc oder Pinot Gris und so weiter. So, das wäre wirklich ein Vorteil für die Spontangärung und so weiter. Aber voilà. Dann müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch nicht so viele Säure vielleicht und Schassler ist sehr empfindlich, sagt man, mit Stress. Voilà. So, wenn er Stress hat von Stickstoff oder so, es kann auch nicht so gute Aromen bringen.
Und auch für die Gärung ist dann schwieriger, ne, wenn Stickstoffmangel ist.
Aber eigentlich ist unser Stickstoff immer sehr, sehr tief und wir haben nicht viel Probleme mit Gärung.
Okay, oh, okay, das.
Voilà, ich kann nicht wirklich erklären, aber mit Schassler haben wir, es ist wirklich nicht die Norm von Stickstoff mit
Und trotzdem keine
Antizitronen, aber
Probleme.
trotzdem kein Problem.
Verstehe. Und die Reifeparameter, wenn man mal auf der einen Seite die aromatische Reife nimmt, die das Säurelevel und auf der anderen Seite den Zuckergehalt, das ist in der schönen Balance bei euch.
Voilà, alors Schössler ist wirklich ein Vorteil, weil wir müssen nie ernten wegen der Zucker. Wir benutzen nur die Zuckermenge, um ein bisschen die Ernte zu planieren, um ein bisschen das Team zu sagen, okay, es wird in 2 Wochen, eine Woche. Aber nachher, wir probieren einfach die Beeren und wir ernten, wenn es gut schmeckt oder so. Voilà. Mit Pinot Noir, ich denke, es ist ein bisschen die gleiche, die Schwierigkeit ist wirklich, wenn du zu früh erntest, sind die Haut, ist die Haut nicht reif und es bringt schlimme Tannin und vielleicht ist es grün. Und manchmal, wenn du zu spät erntest, ist es sofort ein bisschen diese reife Aromen und Kompott. Und die Fenster inzwischen ist manchmal sehr schwierig zu finden. Und für Schassler, ich finde, das ist ein bisschen die gleiche Idee.
Das heißt, ihr müsst euch beeilen bei der Ernte?
Weil es ist, wir probieren viel und es ist viel Arbeit, in die richtigen Moment zu ernten.
Okay. Das heißt, ihr seid immer nah dran und wisst, wann das richtige Erntefenster ist.
Genau. Oh, wir machen unsere Beste manchmal. Meteo und so weiter, aber kann man nicht immer, wie man möchte, machen. Ne?
Verstehe, ja. Schassler ist ja für mich so ein bisschen, das ist ja in Deutschland die Sorte Gutedel. Kennen wir aus Baden, aus dem Markgräfler Land vor allen Dingen. Es ist so ein bisschen eine Underdog-Rebsorte für mich. Aber entwickelt sich immer mehr so zu einem Hidden Champion. Also unterschätzt, hat aber ein ganz gutes Potenzial für feine Weine zum Essen, als Speisebegleiter, hat, glaube ich, auch ein großes Potenzial, um Herkunft zu zeigen, um Herkunft zu transportieren. Was glaubst du, wo kann das noch hingehen mit Schassler? Auch in der Anerkennung zum Beispiel der Sterne-Gastronomie und darüber hinaus?
Ich denke, es ist wie für jede Traubensorte, es gibt gute und schlimme Weine. Wie die Leute, kann man nicht sagen. Die Franzosen sind alle gut und die. So, ich denke, es gibt überall gute und schlimme Sachen. Und mit Gastronomie arbeiten wir eigentlich sehr, sehr gut in der Region und in der Schweiz im Allgemeinen. Und besonders mit Schassler, es ist richtig. Kann man. Weil wir machen seit mehr als 40 Jahren dieses Jahr, wir haben die offizielle Übernehmung gefeiert. So, ich habe offiziell das Land übernommen und wir haben ein bisschen ein kleines Party gemacht und wir haben es im Hotel de Ville de Crissier gemacht. Das ist ein 3 Sterne in unserem Gebiet. Und sie kaufen Wein bei uns seit mehr als 40 Jahren, machen wir ein besonderes Cuvée mit das Restaurant. Und es war ein bisschen, um die Übernehmung zu feiern, weil dort im Restaurant, es gibt auch 3 Übernehmungen und sie waren immer treu mit unserem Gebiet, unserem Betrieb. So, zu zeigen, es kann auch mit schöne Speise und nicht nur Käse und Fondue.
Genau, nicht nur Käse und Fondue. Welche Rolle spielt die Klonenvielfalt beim Schassler? Ich kann mich erinnern, du hast mir mal ein Versuchsfeld gezeigt, wo ihr ganz, ganz viele verschiedene Klone gepflanzt habt und dabei seid zu prüfen, auch ich glaube in Kooperation mit dem Forschungszentrum, welche Klone sich wie verhalten, wie sie sich auch auf veränderte Witterungen verhalten, wie der Ertrag dann ist, wie die Trauben schmecken etc. Erzähl doch mal ein bisschen von diesem Projekt.
Ja, gerne. So, in unserem Gebiet haben wir wirklich die Tradition, Selektion massal zu machen. Nicht mit Klon zu arbeiten, aber Selektion massal. Schassler ist eine sehr alte Sorte, seit mehr als 1000 Jahren in unserem Gebiet. So, es gibt viel Vielfalt und es ist sehr interessante Sorte. Und es war in 1956 ein großer Winterfrost und es waren viele Stöcke, die gestorben sind. Und die Winzer müssten viel wieder pflanzen und sie haben vielleicht mehr die Sorte Fontenroux, die ist ein Klon von Schassler, wieder gepflanzt. Und deshalb haben wir überlegt, mit dem Forschungszentrum und ein anderer Winzer in Davos, wie können wir mehr Vielfalt in unsere Schassler wieder haben. Und so ist die Idee von Conservatoire Mondial du Schassler gekommen. Und vielleicht wirklich um klar zu sein, so jede Traubensorte kommt von einer Kerne. Und die Winzer nehmen nicht die Kerne, sie nehmen die Triebe, um einen Klon zu machen, um sicher zu sein, dass es Schassler ist. Weil, wenn du die Kerne nimmst, weißt du
bist
nicht,
du nicht
was
sicher?
Es ist.
Nee.
Wie ich habe 2 Geschwister und die gleichen Eltern, aber wir sind 3 verschiedene Kinder. Also
genau.
Es ist genau das Gleiche. Mit Triebe bist du sicher, es ist Schassler. Aber als Schassler ist seit sehr, sehr lang in unserem Gebiet, aber es war schon Mutation, ne? Wie Pinot Gris. Es ist eine Mutation von Pinot Noir. Voilà. So mit DNA ist es fast unmöglich, den Unterschied zu sehen, aber mit Geschmack, es ist deutlich, es gibt einen Unterschied. So, es ist ein bisschen das gleiche Arbeit mit Schassler. So, wir möchten viel, viel, viel verschiedene Schassler haben, um diese Selektion Massal Philosophie zu behalten, aber ein bisschen mehr wieder kennenzulernen und ein bisschen mehr wieder Vielfalt zu haben, um diese Klimaerwärmung zu antizipieren, zu aufpassen. Oder? So wie du gesagt hast, es gibt vielleicht verschiedene Ziele mit kleinen Ertrag, ein bisschen mehr Säure und dann diese Stickstoffsache. Und es kann auch ein bisschen, wir können beobachten, dass es geht ein bisschen später raus im Frühling und so solche Sachen.
Und Wo zielt das Ganze dann letztendlich hin? Geht es darum, dass ihr nachher sozusagen Weinberge bepflanzt mit einer großen Vielfalt verschiedener Schassler, ich nenne sie mal Klone oder Varianten?
Ist das richtig, Klone?
Ja. Oder geht es darum, dass ihr jetzt bei diesem Projekt besonders geeignete findet und dann von diesen besonders geeigneten doch wiederum sozusagen an Weinberge mit nur einem Klon bepflanzt?
Alors, jeder Winzer wird, weil wir machen dieses Projekt mit einer anderen Winzerin Lavo und ich denke, wir haben, weil jeder Winzer kann für sich selber entscheiden. So bei uns am Anfang, das sind junge Rebberge, ja, wir haben in 2017 gepflanzt, so im Moment, wir machen die Vinifikation separat. Aber am Ende, es ist wirklich nicht mein Ziel. Ich möchte wieder von Terroir sprechen und eine Parzelle degustieren, nicht ein Klon von
Ja,
Shasta
okay.
degustieren. Das wäre unsere Philosophie hier.
Also, dir geht es um Vielfalt.
Ja, bei uns, es geht um Vielfalt. Aber es wäre auch möglich für einen anderen Winzer, weil das Ziel ist auch, dass andere Winzer diese verschiedenen Shasta pflanzen möchten, um mehr Komplexität zu bringen und sich adaptieren. Voilà. Jeder kann
Ja.
entscheiden.
Wodurch unterscheiden sich eure Lagen? Du hast mir ein paar Lagen gezeigt. Ich glaube, wir sind gefahren und du hast mir Bayel, Petit Clos und noch zwei, drei andere gezeigt. Auf Anhieb sieht man, na, wenn man da schnell vorbeifährt und geht, nicht so die Unterschiede direkt. Das sind ja oft subtile Unterschiede, bisschen andere Hangneigung. Den Boden sieht man, wenn die Rebstöcke gerade viel Blätter haben, sieht man gar nicht genau, wo gibt es Unterschiede im Boden oder Unterboden. Was macht das Besondere dieser einzelnen Lagen aus?
Wir haben immer eine Truhe, ein Hohl gemacht, um zu sehen, was ist unten. Ne? Das ist der Unter, oder? So, wie du gesagt hast, wenn du einfach hier gehst, vielleicht siehst du nicht, aber wenn du ein Loch machst, kannst du ein bisschen mehr verstehen. Und das ist wichtig, weil wenn du ein bisschen mehr verstehst, weißt du, wo es mehr empfindlich ist gegen Trockenheit oder Krankheit und so weiter. So, weil du hast Bayel gesagt, das ist ein sehr alter Ort. Hein? Und der Untergrund ist ein bisschen mit Sand. Das ist nicht typisch vielleicht hier. So, wenn es ein bisschen Sand ist, es ist gut, weil das Wasser geht gut durch. Aber, und es ist sehr oft die erste Parzelle, die wir ernten zum Beispiel. Und sehr oft, es bringt sehr elegante Wein und ein sehr fruchtiger Wein, sehr delikat und so weiter. Und er ist oft ein bisschen früher bereit als der Bré zum Beispiel. Bré ist ein anderer Ort, nicht so weit von Bayel, ein bisschen die gleiche Höhe. Und wir machen die gleiche Vinifikation und der Bré ist immer ein bisschen mehr strikt am Anfang, ein bisschen mehr Mineralität. Und Bré hat keinen Untergrund mit ein bisschen Sand, da ist mehr Kalk. Voilà. So, jedes Jahr können wir ein bisschen diesen Unterschied merken. Voilà. Und mit Petit Clos, es ist höher, es ist richtig, aber auch hat viel mehr Ton. Es klebt wirklich, wenn es regnet, kann man nicht mit dem Traktor dort fahren, weil es ist ein bisschen länger feucht, oder? Zum Beispiel.
Ja, verstehe. Das ist ein bisschen, du hast vorhin gesagt, ja, wie bei Kindern auch, ne? Du hast verschiedene Lagen und jede Lage ist wie so ein Kind mit Besonderheiten. Du willst sie einerseits nicht groß anders behandeln und musst trotzdem auf ihre Individualität eingehen, ne?
Genau, es ist sehr schön gesagt. Genau, es ist sehr perfekt gesagt. Du machst die gleiche, aber du musst dich adaptieren mit was du hast, ne? Genau, wie es antwortet.
Ja, du musst Liebe musst du allen drei geben, ne? Oder auch vieren, aber trotzdem so ein bisschen auch individuell behandeln, das ist richtig.
Genau.
Ja. Das heißt, ihr arbeitet viel, viel, viel im Weinberg, kümmert euch und wenn ihr dann erntet, dann könnt ihr relativ sicher sein, dass ihr das Maximale getan habt, ne? Mehr geht nicht. Und dann müsst ihr mit dem zurechtkommen im Keller, was geerntet wurde.
Genau. Und wenn du schöne Trauben hast im Keller, dann hast du viel Stress, weil du kannst nur voilà, nicht gut fahren, so kann
okay,
ich sagen.
Ja, okay, verstehe. Dann hast du Stress, weil du sagst, Mensch, aus diesem Material muss was Gutes kommen und genau. Du darfst jetzt keine Fehler machen.
Genau,
ja.
Weil wir sagen immer, wir sagen nicht immer, aber in biodynamisch sagt man, oder vielleicht ist, wie du gesagt hast, die große von die Arbeit ist immer die Rehberg. Das ist wirklich richtig, aber du kannst trotzdem alles kaputt machen im Keller. So Keller ist trotzdem wichtig.
Das heißt, bist du da viel im Keller am Tun?
Während
ich am ernte, Tun?
Bin ich schon viel im Keller.
Mhm. Okay. Ja. Aber eher am Beobachten oder auch am Eingreifen?
Während die Ernte auch am Angreifen.
Okay, erzähl mal, was tust du?
Bei uns haben wir ernten alles in kleine Kisten mit Löchern. So, es gibt viel Handarbeit im Keller. Wir sind ein bisschen viele Leute. Wir sind mindestens 7 Leute im Keller. Was ist wirklich viel Vergleich mit was wir haben. Aber dann mache ich ein bisschen alles. Ne? Ich degustiere und dann sprechen wir mit. Voilà. Weil, ja, ich mache wirklich alles. Es gibt nicht schlimme Arbeit. Auch waschen und putzen, die Presse und alles. Und wir haben viele verschiedene Traubensorten, so für die Presse es ist auch schwierig. Wir pressen überhaupt nicht gleich ein Chasselas von ein Chardonnay oder ein Sauvignon Blanc. Programm von die Presse muss man immer beobachten, wie es geht, wie ist der Saft. Es geht oder am Anfang von Chasselas oder am Ende von Chasselas. Am Anfang ist es nicht so reich, vielleicht wie am Ende. So, du musst dich auch adaptieren, wie du presst. So, oder für jede Arbeit ist es so.
Sag mal, machst du das? Presst du ganz Trauben oder?
Weil es gibt keine Regeln bei uns.
Okay. Sind,
aber für Chasselas am meisten ist es ganz Trauben. Aber manchmal, wenn du ein bisschen, ich weiß nicht auf Deutsch, aber wenn die Trauben nicht so Foulé, wenn es ein bisschen verletzt ist, trotzdem kannst du der Stiel behalten, aber ein bisschen verletzt, damit der Saft ein bisschen einfacher geht. Manchmal ist es auch gut. Vielleicht die Aromen sind nicht so deutlich und pur, aber du bringst ein bisschen mehr Textur.
Gerbstoffe,
Voilà.
Aber ganz, wenn du sagst, überwiegend Ganztraubenpressung, wieso beim Chasselas keine Maischestandzeit?
Ah, wir machen oft auf einen kleinen Teil, ne?
Okay.
Maische, aber vielleicht für eine Nacht. Aber wenn du mit ganzen Trauben, ich würde sagen, wir lassen der Stiel, weil Chasselas ist sehr schwierig zu pressen ohne Stiel.
Okay.
Und dann musst du zu viel drehen und es ist ein bisschen schade.
Ja, außerdem verlierst du ja auch meistens bei der Maischestandzeit nochmal ein bisschen an Säure.
Ja, aber wie wir haben am Anfang gesagt, vielleicht verlierst du Säure mit Analysis. Aber auf der Gaume manchmal hast du ein bisschen mehr bitter und es macht auch eine Sensation von Säure.
Ja. Also da wird individuell gearbeitet, je nachdem welcher Jahrgang, wie ist der Traubenzustand, ne? Die Traubenreife etc.
Weil so bin ich sehr froh, dass mein Vater und unser Kellermeister, er ist seit 20 Jahren hier und es ist gut, weil sie haben Erfahrung und seit ich hier bin, jedes Jahr es war
anders.
Eine neue Geschichte.
Ja, das klingt sympathisch. Also kein fertiges Rezept, so wird immer gearbeitet, sondern immer auf die konkrete Situation bezogen.
Wir versuchen ein bisschen zu interpretieren.
Ja, das klingt gut. Das ist schön gesagt, zu interpretieren. Und wie geht's dann weiter nach dem Pressen? Welche Behälter und wie lange ist dann der weitere Prozess, alkoholische Gärung und dann auch noch die Zeit danach im Ausbau?
Ja, aber wie ich gesagt habe, wir ernten in diese kleine Kiste. Kiste haben kleine Löcher. So, wenn es ein bisschen zu warm ist, können wir immer eine Nacht draußen lassen, damit es nicht so warm ist. Nachher pressen wir entweder ganze Trauben oder nicht. Und es geht mit Gravität nach unten in die Presse. Aber der Saft ist ziemlich kalt. Und das ist sehr wichtig für uns, weil wir möchten kein Enzym oder kein Produkt addieren. So, es muss kalt sein, sonst es wäre die Gärung fängt an. So können wir ungefähr 24 bis 30 Stunden ruhig lassen, damit die, wie sagt man, die Entscheidung, Sedimentation?
Klärung, ne? Klärung.
Oh, Klärung, ja. Eine statisch, statische
absetzen
Klärung,
lassen, so, ne? Das ist diese,
voilà.
Ja.
Sehr wichtig, so damit es bringt keine unsympathische Aromen, aber trotzdem ist es noch trub genug, um eine schöne Gärung zu haben. Wenn es zu klar ist, vielleicht ist die Gärung nicht so schön und du musst dann Hefe und Nährstoff addieren. Voilà. Und nachher, weil es gibt die alkoholische Gärung, spontane Gärung.
Wo, in welchen Fässern?
Auch keine Regel, wir haben viele verschiedene. Wir haben Stalltank, wir haben große Holzfässer, das war typisch in unserem Gebiet. Aber für Chardonnay und so haben wir auch Barrique und so weiter. Wir haben, ich denke, alle. Es ist, aber ich denke, jeder Tank hat Vorteil und Nachteil. Aber du musst immer wieder lernen, wie es funktioniert. Was ist spannend, weil jedes Jahr es ist ein bisschen anders. So. Voilà.
Und die Kunden kriegen natürlich jedes Jahr dann auch ein bisschen ein anderes Resultat. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Aber wir haben schon unsere Idee von, was ist ein guter Wein, aber dann, genau. Und wir machen auch den Malolaktik, wir addieren auf die Weißwein kein Schwefel während der Ernte. So, die Malolaktik, die zweite Gärung, es geht auch.
Geht durch, ne?
Die geht durch.
Ja.
Und dann es ist Winter. Und wenn es Winter ist, lassen wir die kalte nach drinnen kommen. Und normalerweise, aber wir degustieren immer noch, um sicher zu sein. Aber normalerweise, wir fangen ein bisschen Schwefel zu addieren, wenn es wieder ein bisschen warm ist im Frühling, um die Abfüllung zu vorbereiten.
Der Wein ist dann noch bei der Hefe.
Genau. Und je nach Tank, wenn es in Stahltank ist, atmen sehr wenig, so vielleicht müssen wir einmal umpumpen, um ein bisschen weniger Hefe zu haben. Sonst es gibt ein bisschen Reduktion, aber nicht so gute Reduktion. Aber wenn es in diese große Holztank ist, und die Foudre, nicht barrique, aber groß barrique, dann es atmen viel mehr und kannst du auf ganze Hefe lassen.
Ja.
Es macht gute Reduktion mit Pain Gris und so weiter.
Ein bisschen duldest du, aber zu viel willst du nicht.
Genau. aber es gibt auch gute Reduktion und schlimme Reduktion.
Was ist der Unterschied zwischen guter und schlimmer?
Aber war für mich diese Brot... Hefe-Reduktion ist gut, gut Geschmack, angenehm. Ich weiß nicht, auf Deutsch Pâte mouillée oder diese Eier-Reduktion ist nicht so gut.
Ja, faule Eier.
Voilà, faule Eier, es ist zu viel, so es ist nicht gut.
Ja, das ist nicht gut.
Und nachher ist, ich weiß es nicht, wie man sagt, aber wenn du das Tisch putzt und es ist ein bisschen nass und es schmeckt nicht so gut, das ist auch nicht gut.
Auch nicht gut, ja. Das ist ja auch dann ziemlich nah an so einem Weinfehler dran, den man dann Böchser nennt, ne?
Muss man viel probieren, damit, wenn du am Anfang, dass du das riechst, musst du einfach frisch umpumpen und das geht weg.
Okay, muss Sauerstoff dazugeben,
wenn du das nicht siehst,
Okay. Und wann wird dann abgefüllt?
Barbara, es wird ungefähr im Juni oder Juli gefühlt sein. Und war zwischen Mai und Juli, je nach Weine, für Chasselas. Und wir haben schon zusammen davon gesprochen, weil wir machen schon das auf einige Weine, aber nicht auf alle. Und für uns ist es eine gute Ziel, ne? Alle Weine mindestens ein Jahr aufbauen, weil wenn du mehr Zeit hast, ist alles ein bisschen einfacher im Keller.
Wieso einfacher?
Als wir die malolaktisch machen und so weiter, unsere Weine sind noch trub und so. Wenn du mehr Zeit hast, bist du sicher, es ist stabil, viel musst du nicht filtrieren. Oder wenn du eine kleine Reduktion hast, kannst du vielleicht mit Hefe wieder arbeiten und frische Hefe wieder radieren und dann ist es wieder trub, aber es hilft und so weiter. Aber du brauchst einfach Zeit.
Das hört sich nach, die Zeit heilt die Wunden, oder die Zeit entwickelt im Wein so eine Art Selbstheilungskräfte. Wenn man ihm Zeit lässt, dann kommt er von selbst in das Gleichgewicht, und was gut für ihn ist. Und ansonsten, wenn der Winzer ihm keine Zeit gibt, dann muss er helfen, ne? Da muss der Winzer helfen, dass der Wein sozusagen in das Gleichgewicht kommt, was er braucht, um in die Flasche zu kommen.
Ja, gut gesagt, danke.
Da bin ich ja froh. Ja, das sagen immer mehr Winzer, Zeit lassen. Was hält denn viele Winzer ab, dem Wein keine Zeit zu lassen? Das macht es ja weniger stressig, ne, wie du sagst.
Für den Wein und für uns.
Ja, für euch gut und für den Wein, ja.
Ja, einfach für das Geld ist das nicht gut. Weil du musst, ich bin glücklich, weil ich übernehme einen Familienbetrieb. Aber am Anfang ist das nicht einfach. Du musst ein Jahr in die Rehberg arbeiten und dann noch ein paar Monate im Keller, bevor du deine erste Geld verdienst. So, wenn du einen Familienbetrieb übernimmst, kannst du auch der Lager übernehmen. Du kannst sofort ein bisschen Flasche
Verkaufen,
verkaufen.
ja. Ja, du musst klar, langsam musst du dich dahin arbeiten, dass es dir gelingt.
Langsam in diese Richtung.
Ein Jahr ausbauen und dann, wenn der neue Jahrgang in den Keller kommt, ne, kannst du die einen Flaschen schon, kannst du füllen und dann werden die Fässer gleich wieder gefüllt mit dem neuen Jahrgang.
Sonst musst du zwei Keller haben. Oder brauchst du, Und das wäre unsere, wir sind jetzt im Moment, wir möchten unsere Keller ein bisschen größer machen, nicht um mehr Trauben zu haben, aber um mehr Lager zu haben. So, jetzt sind wir im Moment in unserem Projekt jetzt.
Ah ja, das heißt größeres Potenzial, um Wein länger liegen zu lassen.
Unsere Gebäude einfach ein bisschen größer aufbauen.
Ihr seid in Féchy, ne? Das ist der Ort.
Ja.
Féchy ist einer dieser bekannten Weinorte an der Côte, an der Lacôte. Trotzdem taucht dieser Name selten auf den Etiketten auf, weil man euch irgendwann mal den AOC-Status, den Appellationsstatus genommen hat. Ist das in eurem Sinne oder findest du das nicht so gut?
Also, ich würde sagen, wenn es Fischi aus Fischi kommt, es ist fast immer auf der Flasche geschrieben, weil Fischi, wie du gesagt hast, es ist berühmt und die Leute haben gern. Aber ein paar Jahre vorher, sie haben unsere Appellation ein bisschen einfacher gemacht und größere Regionen gemacht. So, es gibt, wie wir haben am Anfang gesagt, La Côte, Lavaux, Chablais, Côte de l'Orbe und Nord-Vaudois, fünf große Appellationen. Und wir haben Féchy ein bisschen verloren, nicht 100%, weil wir dürfen immer noch Féchy schreiben, aber die Appellation ist immer Féchy, Appellation d'origine contrôlée, La Côte. Und ich denke, Waadtland hat wirklich diese Philosophie von Terroir. Es ist unser Unterschied. Hein? Wir trinken immer ein Dorf, es ist immer noch sehr, sehr wichtig. So, ich denke, es war vielleicht auf einer Seite gut, weil es ist schwierig für die Leute zu lernen. Ein bisschen einfacher zu machen ist vielleicht gut, weil es ist einfacher zu lernen, aber auch nicht gut, weil Es ist nicht so einfach.
Ja, es ist ja in vielen Gebieten in Deutschland ja auch, setzt sich ja immer öfters diese Drei- oder Vierteilung durch, dass es Regionalweine gibt, also Appellation Générique oder Regional, und dann gibt es Village, Ortsweine und dann eben Lagenweine. Das ist doch etwas, was immer mehr auch Konsumenten lernen, und insofern ist das ja nicht so super kompliziert. Wenn man jetzt La Côte wäre, sozusagen dann die Regionalappellation, und Féchy wäre eine Ortsappellation, und dann machst du Bayel oder Bray oder Petit Clos, machst du dann Grand Cru oder so.
Genau, so ist das. So ist das
So ist
jetzt.
das. Okay.
So ist das, genau so ist das.
Das heißt, wenn du Bayel draufschreibst, dann schreibst du Grand Cru drauf?
Genau. Bayel Grand Cru, Féchy, Appellation d'origine contrôlée, La Côte.
Okay. Nicht einfach, aber nachvollziehbar. Ja.
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 Was gibt's Neues? Was hast du als Winzerin? Was habt ihr als Winzerfamilie? Familie Paco mit dem Weingut La Colombe. Was habt ihr in der Pipeline? Wie geht es weiter? Habt ihr Projekte geplant? Du hast ja gerade schon mal eins angedeutet. Ihr wollt die Lagerkapazität erweitern, um die Weine etwas länger auszubauen. Gibt es weitere Ideen für die Zukunft?
Eine sehr wichtige Sache für mich, mit dieser Lage zu arbeiten und auch diesen gemischten Satz ein bisschen zu entdecken. Wir machen jetzt einen gemischten Satz. Mein Vater hatte einen Ort gepflanzt, 25 Jahre vorher. Und ich finde, das ist wirklich wunderschön und das wäre wirklich eine gute Lösung. In die Rehberg hast du vielleicht weniger Krankheit, weil jede Traubensorte ist empfindlich gegen eine Krankheit, aber nicht eine andere. Für die Insekten ist das auch gleich. Und auch im Keller ist das gut, weil es gibt einen Jahrgang wie 2021, wo es sehr frisch war und so. Mit Chasta, vielleicht ist das ein bisschen, voilà, nicht genug Zucker. Und doch du hast Pinot Gris und Pinot Gris hat immer genug. Und das wäre das Gegenteil in
Ja.
2022. So jedes Jahr, ich finde, das bringt schon etwas mit dieser Richtlinie von Textur, weil es kommt aus einem Ort.
Ja. Und ist das euer Küssil?
Genau.
Ja, ich kenne ihn. Das ist traumhaft, ein schöner Wein. Ich mag ihn sehr. Ja.
Und kann man noch vielleicht noch weitergehen? Wir haben noch eine Parzelle, Marchand, mit vielen Bäumen. Voilà. So, es ist noch ein bisschen zu früh, um Konklusion zu bringen, aber es wäre auch interessant und ein bisschen mehr Biodiversität. Und du hast gesehen, La Côte ist viel, viel, viel Rehberg
Ja,
und viel
absolut. Viel
Chasselas,
Monokultur, ja.
viel Monokultur. So wieder ein bisschen Buschis und vielleicht Bäume, wieder Pflanzen.
Gute Idee.
Und auch etwas sehr neu und Projet Pilot ist, wir sind ein paar Winzer in Wattland und wir sind zusammen und wir haben eine Flasche, jeder hat ein Wein, aber in die gleiche Flasche abgefüllt, um die Flasche wieder zu waschen.
Oh ja,
Voilà. Bottle back. So, es wäre auch ein Projekt. Voilà. Alles, wir sind in Biodynamie, wir machen alles, was wir können, aber wir haben entdeckt, dass wirklich das Glas ist sehr, mit CO2 ist nicht so gut.
absolut,
Voilà.
absolut.
So, wir suchen Lösungen und als wir nicht so viel exportieren in der Schweiz, es wäre auch nicht so kompliziert, die Flasche zurück. Aber jetzt haben wir jede eine andere Flasche, so es ist trotzdem teuer und kompliziert, so wir müssen vielleicht wieder ein bisschen weniger verschiedene Flaschen haben.
Das Projekt läuft.
Aber wir haben dieses Jahr angefangen, so wir sind so, schon sehr froh, weil wir haben viele Leute, die fragen uns und wir müssen viel davon sprechen in verschiedenen Organisationen und mal schauen, ob nächstes Jahr werden mehr Winzer und mehr und ob die Leute bringen die Flasche zurück.
Okay, ihr habt noch keine Erfahrung bis jetzt gemacht, dass die Flaschen zurück, oder gibt es schon Erfahrung?
die Leute bringen ein bisschen die Flasche, aber es ist zu früh, um Konklusion
Okay,
zu
ja,
sagen.
okay. Okay, da werden wir dann später nochmal drüber reden, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt für alle, für die ganze Branche, ne?
Genau.
Lara, und privat, gibt's da Neuigkeiten? Du hast mir beim letzten Mal gesagt, dass das zweite Baby da ist.
Ui,
Ja, das ist alles gut bei
2021,
euch?
Ende 2021, ich weiß nicht mehr, wann wir haben getroffen
Wir haben
in
uns im Sommer getroffen, im Sommer 21. Ja, du warst
21. Ich
schwanger,
war
glaube ich.
schwanger.
Ja,
Ah,
ja,
okay.
ja, ja, ja.
Bei Max Geitinger.
Da haben wir uns
Weißt
später
du noch?
getroffen. Ja, es war 22, das war das letzte Jahr.
Ja, es war super. Ich habe eine sehr gute Erinnerung von diesem Abend.
Ja, es war ein schöner Abend. Es war ein sehr schöner Abend mit vielen netten, spannenden Gästen.
Ja, und gute Weine.
Gute Weine.
Ja, die zwei
Ja.
Jungen, es war super gut.
Julian Huber war
Julian.
dabei. Ja, ihn habe ich jetzt nächsten Dienstagabend in einem Webinar ist er dabei. Also ich habe zu allen noch Kontakt.
Immer Kontakt
Ja,
auch.
ja.
Cool. Freut mich.
Ja, ich bin ja dann abends noch nach Hause gefahren.
Ja, ich auch. Ich erinnere mich, wir waren beide ein bisschen
Ja, ja,
crazy,
ja.
crazy.
Crazy. Ich bin nachts um 3, halb 4 nach Hause gekommen.
Ja, ich denke, es war gleich für mich.
Ja, es
Auch war
war.
vielleicht ein bisschen näher, 2,5 Stunden.
Ja. Aber es war ein schöner Abend.
Vielen Dank, es war schön, ein bisschen mit dir wieder zu sprechen.
Danke dir, liebe Laura, für die Zeit, für die vielen spannenden Infos.
Vielen Dank. Sorry, ich habe nicht viel Deutsch die letzte Woche gesprochen. Es war
Oh,
ein
Laura,
bisschen
wo ist
schwierig.
alles gut? Wo hast du das gelernt? In der Schule oder am Studium oder?
Schon in der Schule, in der Schweiz ist das schon sehr wichtig, aber auch ich war ein Jahr in Graubünden. Ich habe die Lehre dort ein Jahr gemacht.
Okay, bei Gantenbahn oder bei einem anderen?
Ein anderer, auch in Flesch,
Okay.
wo gleiche Dorf, aber bei Daniel Maruk.
Maruk,
Oder?
Daniel
Ja,
Maruk, okay.
super Familie.
Ja, ist eine gute Familie auch. Also, liebe
Vielen
Laura,
Dank, Wolfgang.
gute Zeit.
Du auch. Ciao,
Ja,
ciao.
ciao, tschüss.
Tschüss.
So, ihr Lieben, das war die 147. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Diesmal mit der sympathischen und ungemein lebensfrohen Laura Packo, mit der man gemeinsam der ganzen Welt zurufen möchte, wie sensationell gut Chasselas tatsächlich schmecken kann. In 14 Tagen geht es dann weiter hier im Podcast, dann noch einmal mit einem Winzer aus der Schweiz. Lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.